Ja, vor 70 Jahren um diese Zeit ist der Zweite Weltkrieg bei uns zu Ende gegangen. Ein Krieg, der fast 6 Jahre gedobt hat und weit über 50 Millionen Opfer gefordert hat. Wenn man bedenkt, welche Schäden da angerichtet worden sind, es ist unvorstellbar. Aber um diese Zeit mussten sich auch meine Mutter und mein Großvater mit mir als Baby auf die Flucht begeben. Ich meine, ich habe natürlich damals nichts mitbekommen, was da geschieht, obwohl ich gelebt habe, ich war erst 4 Monate alt, aber man musste fliehen, denn die Russen sind immer näher gekommen, der Kanonendonner ist immer näher gekommen und meine Mutter wusste, sie müssen gehen. Sie wollten Richtung Obersteiermark fliehen, aus der Oststeiermark Richtung Obersteiermark. Für die damalige Zeit und zu Fuß ein weiter Weg. Auf ein Leiterwagen hat man einige Habseligkeiten draufgepackt und ich wurde auch da draufgegeben und man hat sich auf den Weg gemacht. In der Nacht hat man im Wald sich irgendwo sozusagen einen Unterstand gefunden und hat die Nacht dort verbracht. Und dann haben mein Großvater und meine Mutter miterlebt, dass, ja, es wird nicht mehr geschossen. Sie hören die Kanonen nicht mehr. Und dann, mein Großvater ist dann aus dem Wald heraus und zu einem Bauernhof hingegangen. Und der hatte einen Volksempfänger mit Batterieempfang, weil Strom hat es keiner mehr gegeben. Und da hört er, der Krieg ist aus. Gott sei Dank. Unsere Flucht hat nicht lange gedauert, wir durften wieder zurück. Aber dann sind die Russen gekommen und haben Quartier in unserem Haus genommen. Und obwohl es damals nicht immer leicht war, hat meine Mutter und meine Tante, meine Mutter war damals ja, 21, 22 Jahre alt, meine Tante 17 Jahre alt und man hat gewusst, was mit den Frauen dann immer wieder passiert. Aber dadurch, dass in unserem Haus ein russischer Offizier einquartiert war, haben die Soldaten Respekt gehabt und ist meine Mutter und auch meine Tante verschont geblieben. Aber sie mussten miterleben die Not, die es dann auch im Nachhinein gegeben hat. Ja, dieser Zweite Weltkrieg hat viel Schaden angerichtet, viele Opfer. Und wenn man die zivilen Opfer, die vielleicht durch die Flucht auch ums Leben gekommen ist, wenn man das mit dazu rechnet, meinen manche, dass man vielleicht dann die 80 Millionen Tote rechnen muss, die nur allein der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat. Der Krieg zwischen Amerika und Japan ist ja noch weitergegangen und ist dann erst im Herbst zum Abschluss gekommen, nachdem die Amerikaner auch noch Atomwaffen eingesetzt haben. Städte, die mühsam aufgebaut wurden und Jahrhunderte instand gehalten wurden, wurden im Bombenhagel einfach zerstört. Dabei wollte man, vor dem Krieg, wollte man eine bessere Welt aufbauen. Man hat gemeint, durch Disziplin, durch Fleiß, durch wirtschaftlichen Einsatz wird man sozusagen ein großes Reich aufbauen. Aber man hat sogar von einem 1000-jährigen Reich gesprochen, das man gründen wollte. Und nach einigen Jahren standen die Überlebenden sozusagen dieses Hochmutes vor den Trümmern ihrer Illusion. Man hat Wind gesät und Sturm geerntet. Es war an und für sich unter Anführungszeichen gesagt, gute Absicht, Man wollte eine bessere Zukunft haben. Man wollte mit Zucht und Strenge sozusagen eine Nation aufbauen und in Folge sozusagen ganz Europa einigen, ein großes Reich erreichen. Und letztlich wollte man die ganze Welt mit dieser Ideologie erreichen. Aber man übersah, dass schon andere mächtige Könige und mächtige Feldherren vorher das versucht haben und gescheitert sind. Zum Beispiel Napoleon, er hat auch gemeint, er wird Europa unter seine Hand bringen. Und die Franzosen sind fast über ganz Europa, bis er dann sozusagen in Russland gescheitert ist. Ein Weltreich hat man im Auge, doch man übersah, dass die Zeit für ein einiges Reich, für ein Weltreich vorbei ist. 2500 Jahre vor unserer Zeit hat die Prophezeiung gesagt, das wird es nicht mehr geben. Und zwar, ich lese hier in Daniel Kapitel 2 diese bekannten Stellen, ein Traum, der hier geschildert wird. Und zwar, ich lese Daniel Kapitel 2, Abvers 31. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf dem Sommerdenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nicht mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Ein Traum, der Geschichte schrieb. Dieser Traum, er wurde Nebukadnezar gegeben. Und zwar eine Antwort auf seine brennende Frage, die er gehabt hat. Im Vers 29 lese ich hier diese Frage, die er gehabt hat. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde. Und der das Geheimnis offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Ja, Nebukadnezar, der das Neubabylonische Reich gegründet hat, ein mächtiges Reich zur damaligen Zeit, er hatte sich Gedanken gemacht und gesagt, wird dieses Reich Bestand haben, wird es bestehen, wird es weiter bestehen und womöglich für immer? Wird es zumindest ein tausendjähriges Reich sein? Sicher, die Stadt Babylon war so gebaut, dass sie für die damalige Zeit als uneinnehmbar gegolten hat. Und so war es berechtigt, dass sich dieser König gefragt hat, ja, das müsste doch eigentlich für immer reichen. Aber nachdem kein Mensch in die Zukunft schauen kann, hat Daniel Nebukadnezar geoffenbart und gezeigt, es gibt aber jemand, der kann in die Zukunft blicken. Verse 27 und 28, da fing Daniel an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten und Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Und mit diesem Traum und seinem Gesicht, dass du schliefst, verhielt sich so. Und dann erklärt Daniel den Traum. und dann später auch die Prophezeiung, was das zu bedeuten hat. Gott, bei Gott liegt die Zukunft offen da. Er kennt die Zukunft genauso wie die Gegenwart und die Vergangenheit. Nur Gott kann in die Zukunft schauen, aber kein Mensch und auch kein Wahrsager oder wer immer das auch ist. Und auch kein Prophet kann in die Zukunft sehen, außer dass Gott ihm es eröffnet. Und Gott hat damals den Vorhang beiseite gezogen und uns sozusagen einen Blick in die Weltgeschichte geschenkt. Schon damals, vor mehr als 2500 Jahren, ist dieser Vorhang beiseite gezogen worden. Und das prophetische Wort gibt ja auch die Deutung dieses Traumes. Und ich lese jetzt die Deutung auch dieses Traumes, und zwar von Vers 36 weg heißt es: Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist der König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Lande herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Das ist die Deutung dieses Traumes. Dieser Blick in die Zukunft von damaliger Zeit. Vor langem ist vorausgesagt worden, Nebukadnezar ist nun dieser Blick geschenkt worden von Gott. Er durfte einen Einblick nehmen, wie sozusagen die Geschichte weitergeht. Ja, ihm wurde gezeigt, da gibt es vier große Weltreiche, die aufeinander folgen werden. Und Babylon ist dieses erste Reich, von dem hier die Rede ist. Und nach dem vierten gibt es nur eine Aufteilung der Reiche, wie das hier im Vers 41 angedeutet ist. Und bis zum Ende sind die Reiche in der Welt geteilt. Also diese wichtige Prophezeiung, die wir hier in Daniel Kapitel 2 haben, ist dann noch zweimal im Buch Daniel wiederholt worden. Noch einmal ist Daniel das ganz genau gezeigt worden. Zwar mit anderen Symbolen, aber immer die gleiche Thematik. In Daniel Kapitel 7 und Daniel Kapitel 8. Und zwar in völliger Übereinstimmung mit Daniel 2 gibt es auch in Daniel 7 vier große Reiche, vier Weltreiche, die aufeinander folgen werden. Und dann ein zerteiltes Königreich bis zum Ende. So sagt das das prophetische Wort. Und im 8. Kapitel spricht es nur noch von drei Weltreichen, weil Babylon zu der Zeit, wo Daniel diese Botschaft bekommt, da gehört Babylon schon der Vergangenheit an. Also Babylon hat keinen sehr langen Bestand gehabt. Es ist bald von den Persern abgelöst worden. Und in diesen 2500 Jahren Geschichte finden wir diese Weissagung in all den Einzelheiten bestätigt. Genauso wie Gott es vorausgesagt hat, hier dem Propheten Daniel und Nebukadnezar, so ist es gegangen. Gerade was die Zeit nach dem Vierten Reich betrifft, hat sich diese Prophezeiung genau erfüllt. Im Vers 43 haben wir das gelesen, nicht dieses zerteilte Reich. Und wo man bemüht ist, immer wiederum sozusagen eine Einigkeit, ein großes Reich zusammenzubringen, Europa zu einigen, die Welt sozusagen zu einigen, steht eigentlich das prophetische Wort entgegen und sie werden doch nicht aneinander halten. Wenn es auch vielleicht da oder dort durch verschiedene Bündnisse möglich ist, Einigkeit zu erreichen oder Zusammenschlüsse zu erreichen, aber in Wirklichkeit gibt das kein Ganzes. Es gibt keinen wirklichen Zusammenhalt. Hitler meinte damals mit seiner Partei, mit seiner Ideologie, mit einer neuen Wirtschaftspolitik, mit einer neuen Wirtschaftspolitik, wo man sagt, die Arbeit, die muss in dem Vordergrund stehen und die muss belohnt werden, nicht die Goldreserven und so weiter. Die Arbeit muss wirken. Und das hat am Anfang ganz gut ausgeschaut. Nicht, nachdem Europa sozusagen fast in Trümmern oder die Weltwirtschaft fast am Boden gelegen ist und sehr viele Arbeitslose gewesen sind. Ich weiß von meinem Vater, der hat mir das erzählt, nicht? Also er hat die Lehre abschließen können und dann hat ihm der Meister noch 3 Monate gehalten und dann war er arbeitslos. Und dann ist er sogar noch ausgesteuert worden. Also er hat nicht einmal Arbeitslosenunterstützung mehr bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich eh nichts zu tun, jetzt gehe ich zum Bundesheer. Ist er ja zum österreichischen Bundesheer gegangen und dann war der Anschluss an Deutschland und dann war er insgesamt 8 Jahre beim Militär. Also 2 Friedensjahre und 6 Kriegsjahre. Hitler meinte eben durch diesen Aufschwung, den sie wirtschaftlich genommen haben und Beseitigung auch verschiedener Gegner, nicht wie Beseitigung der Juden, Beseitigung auch politischer Gegner, kann er ein 5. Weltreich schaffen, ein 1000-jähriges Reich, das sozusagen die Welt beherrschen wird. Und wie gesagt, anfangs hat das fast so ausgesehen, als würde Daniel 2 nicht stimmen, sondern es würde gelingen, ein großes Reich, eine Macht sozusagen zu etablieren. Aber spätestens eben vor 70 Jahren, im Jahr 1945, sah man, dass Daniel 2 recht hat, dass Gottes Prophezeiungen stimmen. Es ist nicht möglich, ein weiteres Weltreich zu schaffen. Es gibt bis zum Ende weiter nur ein geteilte Reiche. Bis eben zum Ende, im Vers 44 haben wir das gelesen, Gott selbst sein Reich aufrichtet. Und dann wird es wieder ein geeintes Reich geben. Eben das Reich, das in Ewigkeit Bestand haben wird. Die Reiche in dieser Welt, heute und auch damals, sind geprägt und gegründet auf Macht, auf Herrscher, auf Menschen. Und wo es um Macht geht, gibt es auch Ungerechtigkeit, gibt es auch Übergriffe, gibt es Gewalt. Und diese Dinge haben in Wirklichkeit keinen Bestand. Keinen Bestand auf ewig. Auch die Reiche heute, ob sie groß oder klein sind, sind bemüht oft, ein starkes Heer auf die Beine zu stellen. Oder die Demokratien, die versuchen, eben mit demokratischen Mitteln sozusagen die Welt und alles in Ordnung zu bringen. Aber letzten Endes, Einigkeit oder ein gemeines Reich gibt es nicht, ein gemeinsames Zusammenarbeiten. Und das Wort Gottes zeigt uns, solange die Welt steht, wird man sich eigentlich streiten um die Macht und wird ständig sozusagen ein Kräftemessen stattfinden. Wir haben zwar bis heute bei uns in Österreich keinen Krieg, Gott sei Dank, aber wir haben erlebt, dass da oder dort, oder wenn wir nur die Medien uns anschauen, dann wird von vielen kriegerischen Auseinandersetzungen gesprochen. Und welchen Schaden das alles auch anrichtet. Wie viele Flüchtlinge. Man spricht heute, dass es weltweit wahrscheinlich an die 50 Millionen Flüchtlinge gibt, die irgendwo in Lagern sind oder irgendwo auf der Flucht sind. Und wie viele kommen auch um dabei, um irgendwo ein anderes Land zu finden, wo sie Ruhe finden können. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen oder die in den Westen kommen, die werden natürlich auch nicht sehr freundlich aufgenommen. Immer wieder gibt es dagegen Demonstrationen oder will man sagen, nein, die brauchen wir nicht. Die sollen zu Hause bleiben. Wir konnten auch nicht alle überall hinfliehen. So die Argumente. Aber wenn man schaut, was sollen die Menschen machen, denen alles zerbombt wird, die irgendwie schauen zu überleben und dann die Schlepper nehmen ihnen noch womöglich das letzte Geld, was sie haben, auch noch weg. Und letzten Endes kommen sehr viele dann bei der Überfahrt übers Mittelmeer ums Leben. Es ist traurig. Aber Jesus spricht auch das Thema an. Und zwar, wir haben in diesem bekannten Kapitel in Matthäus 24, wo Jesus über die Zeichen der Zeit spricht, da lese ich Folgendes. Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Verse 6 und 7, den ersten Teil. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und so weiter. Und dann werden auch, dann sagt auch, und das wird viele Schwierigkeiten, viele Probleme, viel Not auslösen. Das können wir sehen, was auch diese Kriege oder diese Auseinandersetzungen für Schaden anrichten und wie viele Menschen darunter leiden. Krieg und Kriegsgefecht, Kriegsgefahr gehören zu den Völkern. Man ist vielleicht das erste Mal, wenn man das liest, irritiert, dass Jesus sagt, das muss so geschehen. Als würde es Gottes Absicht sein. Nein, Gottes Absicht ist es nicht. Aber nachdem sich hier ein anderer Herr der Erde dünkt, eben Satan, der sozusagen Menschen aufeinander hetzt und der zur Unruhe stiftet. Krieg und Kriegsgefahr. Ja, wenn man Geschichte studiert oder Geschichtsbücher liest, dann interessanterweise liest man davon von einem Krieg nach dem anderen. Man könnte sagen, die Geschichtsbücher sind eigentlich die Geschichte der Kriege werden da geschildert. So hat man den Eindruck. Unsere ganze Geschichte begleitet von Kriegen, Blutvergießen, gegenseitiges Bedrohen, Hier hat tatsächlich Satan die Hand im Spiel und hetzt die Völker, die Parteien, die Gruppen, einzelne Menschen gegeneinander. Hier regiert Hass, Misstrauen und es genügt oft nur ein Funke. Und der Krieg bricht aus. Unruhe flammt auf. Eben, die Reiche dieser Welt werden vergehen, sagt das prophetische Wort. Trotz wirtschaftlicher Stärke und trotz militärischer Überlegenheit, die Reiche dieser Welt werden ein Ende haben. Das ist die Antwort Gottes. Aber wenn die Reiche dieser Welt mit Gewalt, mit Übergriffen, mit Macht regiert werden, wird Gottes Reich ganz anders dargestellt. Und zwar, ich lese hier im 2. Petrusbrief Folgendes über Prinzipien des Reiches Gottes. Und zwar im 2. Petrusbrief Kapitel 3 lese ich, 2. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 13. Da sagt Petrus, wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist Hoffnung. Das Reich Gottes gegründet auf Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Grundlage des Reiches Gottes. Bei uns scheint Gerechtigkeit kleingeschrieben zu werden, obwohl es grammatikalisch großgeschrieben werden muss. Aber letzten Endes müssen wir immer erfahren, und wenn wir nur uns die Medien anschauen und ein bisschen die Ohren öffnen, werden wir erkennen, die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit heißt es, und das sagt Jesus auch, wird Überhand nehmen. Matthäus 24, da spricht Jesus, diese Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Aber Gottes Reich ist gegründet auf Gerechtigkeit, wirklich Gerechtigkeit. Ein weiteres Wort lese ich über Grundsätze im Reich Gottes. Und zwar nur ein paar Blätter weiter. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und da lese ich die Verse 8 und 9. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn, ein wichtiger Aussatz jetzt, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Die Liebe Gottes, die so weit gegangen ist, für uns einen Erlösungsplan zu finden. Eben dieses Reich Gottes aufzubauen, in dem es Gerechtigkeit gibt, in dem es Liebe gibt. Gott ist die Liebe in Person und auf Liebe ist auch Gottes Reich gegründet. Und deshalb wird dieses Reich dann auch ewig bestehen. Weil Gott ewig ist, weil Gott die Gerechtigkeit ist und Gott die Liebe ist. Und weil es die Liebe dann ewig geben wird. Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, das Hohelied der Liebe kennen wir in 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther Kapitel 13, da lese ich den ersten Teil von Vers 8. Das sagt der Apostel Paulus, die Liebe hört niemals auf. Gottes Liebe bleibt bestehen und die hört nicht auf. Und im Vers 13, da sagt er auch, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Das sind dann die Grundprinzipien des Reiches Gottes. Und weil dort diese Liebe da ist, wird dieses Reich Gottes auch für ewig Bestand haben und nicht mehr abgelöst werden, sondern wird für ewig sein. Wenn die Menschen in dieser Welt auch mit Macht herrschen und nach Macht streben, so haben sie nur kurze Zeit. Gott sei Dank, müssen wir sagen. Und zwar erstens, weil sich das Rad der Geschichte dreht. Die Geschichte, die geht weiter. Und ein Volk wird zu stark und wird unmäßig, missachtet die Freiheit der Menschen. Es wird übergriffig, es gibt Übergriffe, Machtmissbrauch ist da und es wird zugrunde gehen und abgelöst von einer anderen Macht. Und zweitens, weil auch die Herrscher nicht ewig leben, Gott sei Dank. Wenn es einen Hitler noch heute geben würde, wie würde die Welt ausschauen? Oder ein Stalin oder wie die Herrscher in dieser Welt alle geheißen haben, diese Diktatoren. Das endgültige Ziel der Geschichte ist das ewige Reich Gottes. Und nach dem prophetischen Wort will Gott dieses ewige Reich sozusagen nicht für sich allein. Er will auch Bürger in diesem Reich haben. Und zwar uns, gläubige Menschen. Menschen, die vielleicht, denen es hier in dieser Welt vielleicht nicht so gut geht. Aber er lädt sie ein, Bürger des Reiches Gottes zu sein. Und zwar in Daniel, ich schlage noch einmal das Buch Daniel auf, und jetzt bei Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, und da lese ich den Vers 18 zuerst einmal. In dieser Prophezeiung, da geht es darum: Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Ein prophetisches Wort. Also die Kinder Gottes, die Gläubigen, die sich zu Gott bekennen, sie werden das Reich Gottes einnehmen dürfen und für ewig drinnen sein dürfen, Bürger des Reiches Gottes sein können. Oder Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk des Heiligen, des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die Gläubigen, auf die wartet ein ewiges Reich, ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich, in der Liebe sein wird. Jesus beschreibt auch sozusagen diese Bürger in diesem Reich. Und in den Seligpreisungen, die kennen wir sehr gut, ich lese da nur ein paar Verse aus den Seligpreisungen, und zwar Matthäus 5, in diesem Kapitel, wo die Seligpreisung aufgeschrieben ist, da lese ich folgende Verse heraus. Zuerst einmal Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und da hat Jesus nicht gemeint, diese Welt, weil da besitzen zum Großteil die Ellbögen gut einsetzen können, die Güter dieser Welt. Aber die Sanftmütigen werden das Reich Gottes besitzen. Ein weiterer Vers, Vers 8, da heißt: Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wieder, sie werden dort sein, wo Gott ist, in seinem Reich. Oder 9, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Sie sind Bürger des Reiches Gottes, aber weil sie friedfertig sind. Weil sonst wäre der Friede wieder gefährdet, wenn nur Selbstsucht da wäre. Vers 10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Interessant, dass auch das angesprochen wird. Aber weil im Reich Gottes Friede, Liebe, Gerechtigkeit herrscht, brauchen auch die Bewohner des Reiches Gottes eben passende Eigenschaften. Und besonders werden hier die Sanftmut hervorgehoben, das reine Herz, eben die gute Einstellung zum Guten, die Friedfertigkeit und auch die Bereitschaft in dieser Welt, um der Gerechtigkeit willen zu leiden. Das, was wir heute in der Sabbatschule auch gesprochen haben, dass in der Nachfolge Jesu man auch bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, Nachteile in Kauf zu nehmen, trotz Nachteile bei Jesus zu bleiben und seine Überzeugung, Jesus im Glauben anzunehmen und bei Jesus zu bleiben. Glücklich dürfen wir schon hier sein, wenn wir uns vorbereiten auf dieses ewige Reich Gottes. Unsere ganze Hoffnung liegt nämlich in diesem Reich, das der Herr für seine Kinder aufrichten wird und vorbereiten wird. Es ist mit keinem irdischen Reich zu vergleichen. Denn wenn ich in Offenbarung 21 lese, wie dieses Reich beschrieben ist, ein Reich, wo Gott wohnt und wo es nur noch Frieden geben wird und nichts Trauriges, keine Verfolgung geben wird, wo man ewig mit dem Herrn verbunden sein darf. Gott sei Dank haben wir diese Hoffnung. Wenn wir uns verlassen müssten auf das, was die Regierenden in dieser Welt zustande bringen, wie sie sozusagen den Frieden sichern werden und wenn sie es überhaupt zustande bringen, da ist wirklich kein Verlass. Aber auf Gott ist Verlass, auf sein prophetisches Wort ist Verlass. Und gerade die Erfüllung dieses prophetischen Wortes spricht dafür, dass man sich auch auf die letzten Aussagen der Prophetie verlassen darf, dass tatsächlich auch die Endstation kommen wird, das Reich Gottes, das Jesus aufrichten wird, in dem man dann für ewig im Frieden leben darf. Der liebe Gott, schenke uns diesen kindlichen Glauben, diese feste Überzeugung, was immer auch in dieser Welt geschieht, Gott sieht es und Gott wird uns retten für sein Reich. Der liebe Gott, helfe uns dabei, dass wir in dieser Überzeugung immer bleiben und auch mit uns unsere Lieben und dass noch viele gerettet werden können für dieses ewige Reich Gottes. Amen. Wir sagen dir Lobpreis und Dank für diese wunderbare Aussicht, die wir als gläubige Menschen haben dürfen. Wir sagen dir Dank auch für das prophetische Wort, das uns ein Leitfaden ist, das uns öffnet den Blick, wie es in der Geschichte gelaufen ist. Und wir dürfen darüber hinwegblicken, auch was noch die Zukunft eröffnen wird. Du hast uns gezeigt, dass du dein Reich aufrichten willst, auch in dieser Welt. Wenn es in dieser Welt auch Übergriffe gibt, wenn es hier auch Macht gibt, wenn es hier auch viel Negatives gibt, aber du wirst alles wieder in deine Hand nehmen. Und es wird das Böse nicht mehr geben, denn du wirst wiederkommen und du wirst die Deinen heimholen in den Himmel und dann eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit sein wird, in der Liebe der Grundsatz sein wird, ja, wo paradiesische Verhältnisse sein werden, ja, die noch übertroffen werden, weil du selber deinen Wohnort hierher verlegen wirst auf unsere Erde. Habe Dank, Herr Jesus, dass du mit uns dann sein wirst für alle Zeit und Ewigkeit. Wir bitten dich ganz besonders auch für unsere Lieben, für all die Menschen, die uns am Herzen liegen. Hilf, dass auch sie diese frohe Botschaft annehmen, dass sie sich auch auf dich stützen und bereit sind, dir zu folgen und dir die Ehre zu geben. Herr Jesus, segne du ganz besonders auch all die Menschen, die deine Hilfe brauchen, weil sie auf der Flucht sind oder weil sie bedrückt sind, weil sie krank sind. Herr Jesus, erbarme du dich deiner Kinder überall und schenk du Gnade, dass dieses wunderbare Evangelium weiter verkündigt werden kann und dass sich noch viele für dich entscheiden können und auch gerettet werden. Entlasse uns jetzt auch mit deinem Frieden und mit deinem Segen. Amen.